ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Nele Neuhaus. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sie ist Deutschlands erfolgreichste Krimi-Autorin. Sie schreibt Bestseller und Alles wird Asche heißt der neue Thriller. Wieder ein Taunus-Krimi. Und was sie am Taunus so mag, erzählt Nele Neuhaus in unserem Podcast, den es auch in der ARD Sounds App gibt. Nele Neuhaus schreibt Krimis und Jugendbücher. Sie hat Erfolg und wie es mit dem Schreiben begann, das erzählt sie. Und wie überhaupt so ein Krimi entsteht. Wann ihr die besten Ideen für neue Thriller kommen und wobei sie ihren persönlichen Ausgleich findet, um aufzutanken und zu entspannen. Wir lernen die Autorin näher kennen jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Schriftstellerin Nele Neuhaus, die erfolgreichste Krimi-Autorin Deutschlands, vor allem bekannt durch den Taunus-Krimi. Einige wurden auch verfilmt, darüber sprechen wir später. Jetzt gibt's ihren neuen Taunus-Krimi Alles wird Asche. Vielleicht erzählen Sie uns so ein bisschen, worum es geht.
Ja, einen schönen guten Morgen nochmal an alle Hörerinnen und Hörer hier in Sachsen. Ich freue mich, dass ich aus dem Taunus hierher kommen durfte. Und sehr gerne erzähle ich was zu Alles wird Asche, meinem mittlerweile 12. Fall für Oliver von Bodenstein und Pia Sander. Das ist mein Ermittlerduo aus dem beschaulichen Hofheim. Alle Schauplätze befinden sich ja tatsächlich in der Region, in der ich lebe. Das macht es für mich besonders einfach, aber auch besonders spannend, eben mir die neuen Fälle auszudenken, weil quasi jeder Hundespaziergang und jede Fahrt mit dem Auto schon eine Recherchereise ist. Diesmal dachte ich mir, okay, der Taunus ist wunderbar, aber ich habe ein wenig meinen Blickwinkel ausgeweitet und diesmal spielt der Mount Everest eine Rolle im Taunus-Krimi. Mhm. Ja, es hört sich spannend an, aber ich darf natürlich auch nichts spoilern und nicht zu viel verraten. Der Mount Everest und das zweite große Thema meines Buches ist künstliche Intelligenz.
Mhm. Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff ermitteln wieder. Die beiden Figuren haben Sie sich wann ausgedacht?
Ui, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ne? Genau, den ersten Krimi, der später dann das Etikett Taunus-Krimi bekommen hat, habe ich 2006 geschrieben. Damals ist es eigentlich für mich persönlich ein Spaß gewesen, Krimi zu schreiben. Ich hatte gar noch nicht wirklich die Leserschaft im Auge. Aber was ich hatte oder was ich war, ein großer, großer Fan der Krimis von Elizabeth George.
Oh ja, und, die habe ich auch gelesen.
Ja, viele, viele Leute sagen dann, ja, ganz genau. Und erinnern sich natürlich auch noch an das ganz sehr, sehr, sehr berühmte Ermittlerduo von Elizabeth George, Inspektor Lindley, der adlige Inspektor und seine bürgerliche Kollegin Sergeant Havers. Und an die beiden habe ich meine Figuren so ein bisschen angelehnt, weil ich fand diese Konstellation ausgesprochen spannend. Und ich konnte ja nicht ahnen, dass die zweimal Serienhelden werden. Insofern habe ich die so ein bisschen für mich, wie ich es persönlich gut fand, erfunden und ihnen auch so die Charakterzüge gegeben. Und im Nachhinein muss ich feststellen, dass es tatsächlich irgendwie klug von mir gewesen ist, denn beide haben unwahrscheinlich viel Entwicklungspotenzial über die Jahre gehabt und haben es noch.
Alles wird Asche, also der neue Taunus-Krimi. Über 500 Seiten, ich habe es gelesen und ich habe mich gefragt, bei all den Recherchen, über die wir noch ausführlicher sprechen können, wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Es war diesmal etwas länger als geplant. Ursprünglich sollte ich spätestens im April abgeben, damit mein Verlag nicht in Stress gerät, bis zum Erscheinungstermin. Und die ganze Geschichte hatte ich im Kopf. Natürlich war vorher sehr, sehr viel Recherche vonnöten. Gerade was die KI betrifft, um die Hintergründe zu begreifen. Mittlerweile weiß natürlich jeder von uns, was ChatGPT ist oder wie die ganzen anderen KI-Chatbots heißen. Aber wie das wirklich alles funktioniert, wie das entwickelt wird, was dahinter steckt, was diese KI alles kann, das musste ich mir erstmal erarbeiten. Ja, und der zweite große Weg war natürlich der Mount Everest. Ich glaube, ich habe, ähnlich wie mein Oliver von Bodenstein das irgendwann im Buch mal erwähnt, so viel über den Mount Everest gelesen und gesehen und ich glaube, jeden YouTube-Beitrag geguckt, dass ich mir mittlerweile selbst vorkomme wie ein Experte. Und wenn man mich am Basecamp aussetzen würde, wüsste ich genau, welchen Weg ich gehen sollte. Also insofern war diese Recherche aufwendig. Ich denke mal, so 5 bis 6 Monate hat das gedauert. Und dann kommt ja die Phase des Schreibens. Und das hatte ich vielleicht ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen und musste feststellen, dass ich mich wirklich in eine totale Sackgasse geschrieben hatte und musste eine Lektorin um Hilfe rufen und sagen, du, ich brauche wirklich deine Hilfe, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und sie kam dann im April angereist aus Berlin in den Taunus und wir haben dann 3 Tage wirklich da gesessen und Brainstorming gemacht, weil ich wusste, ich kannte natürlich meine Geschichte, aber den Weg zu finden, wie es dann zum Ende kommt, das war dann wirklich sehr aufwendig. Und was habe ich gemacht? Ähnlich wie meine Ermittler, wie man das so aus den Fernsehkrimis kennt, habe ich meine ganze Fensterscheibe vollgeklebt, jede einzelne Szene auf einem Post-it. Und die Post-its hatten für die Figuren auch andere Farben, sodass ich dann davor stand wie der Ermittler und habe gesagt, ah ja, der hat dann das gemacht und da ist das passiert. Und plötzlich hatte ich ein ganz klares Bild vor Augen. Und ich habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und ich habe wirklich die letzten 120 Seiten innerhalb von 10 Tagen in die Tasten gehauen. Und es war fabelhaft und schön, weil einen solchen Flow, den wünscht man sich als Schriftstellerin natürlich immer.
Sie haben insgesamt 27 Bücher geschrieben und das mit dem Schreiben fing ja wohl schon als Kind für Sie an.
Ich muss Sie kurz korrigieren. Alles wird Asche war mein 30. Buch.
Ach, das 30.
Ja, das ein oder andere Jugendbuch fällt mal gerne unter den Tisch, aber tatsächlich sind es mittlerweile 12 Krimis.
Dann haben wir ja sogar noch ein Jubiläum.
Ja, 30 ja, Bücher. Okay. Ganz genau.
Super.
Angefangen hat es wirklich sehr früh, wie bei vielen meiner Autorenkollegen und Kolleginnen. Schon als Kind, schon eigentlich bevor ich in die Schule ging, habe ich in Lautschrift Geschichten verfasst zu den Bildern, die ich mit Wachsmalkreide gemalt habe. Und dieses Bedürfnis, Geschichten zu erfinden und zu erzählen, habe ich tatsächlich wirklich von klein auf gehabt. Ich denke, es gerade mein Faible für die Spannung kommt auch ein bisschen daher, dass natürlich zu den ersten Büchern die Autorin Enid Blyton gehört hat. 5 Freunde ist natürlich mehrfach auch verfilmt worden, kennen wirklich viele Leserinnen und Leser. Und dieses Abenteuer, das war für mich eben immer sehr, sehr wichtig. Das gehört für mich zu einer guten Geschichte dazu.
Sie sind nicht im Taunus geboren, wie man ja vermuten könnte, sondern in Münster-Westfalen, kamen als Kind dann in diese Region. Was lieben Sie am Taunus? Was macht diese Region für Sie aus?
Der Taunus ist unterschätzt in seiner Vielfältigkeit. Man fährt dran vorbei, entweder auf der A3 oder auf der A5. Und man sieht eben nur so den Berggrat des Feldbergs und der anderen Berge. Und das war es für viele Leute schon. Aber der Taunus, gerade der Vordertaunus, in dem ich lebe, westlich von Frankfurt, bietet natürlich unwahrscheinlich viel. Es gibt die Großstädte Frankfurt, Mainz, Wiesbaden. Es gibt den Rheingau mit seinen Weinbergen. Es gibt natürlich den Frankfurter Flughafen, ein internationales Drehkreuz. Und mit der Stadt Frankfurt eben ein Anziehungspunkt für viele Menschen aus der ganzen Welt. Und dadurch ist die Fluktuation sehr groß. Es kommen und gehen Leute. Es gibt aber eben auch, wenn man 15, 20 Kilometer in den Taunus hineinfährt, die kleinen Dörfchen mit den Ureinwohnern, die ich natürlich auch mal sehr gerne beschreibe. Wer meine Bücher Schneewittchen muss sterben gelesen hat oder Im Wald, der weiß, dass ich auch weiß, wie die Ureinwohner im Taunus ticken. Und gerade diese Vielfältigkeit und dass so viele Menschen, so viele verschiedene Menschen auf einem doch relativ überschaubaren Platz wohnen, das macht es für mich wirklich sehr spannend und bietet jede Menge Potenzial.
Und das ist inzwischen Ihr Lebensmittelpunkt. Wie leben Sie? Eher ländlich oder doch mehr in der Nähe der Stadt?
Wir leben in der Vorstadt. Also der Ort, in dem ich lebe, der hat ungefähr 25.000 Einwohner. Das heißt, es ist ein kleines Städtchen. Aber wenn ich mich ins Auto setze und will nach Frankfurt fahren, fahre ich 25 Minuten. Oder wenn ich, wie gesagt, mit dem Hund oder einfach zum Spazieren mal in die tiefe Natur will, in die dunklen Wälder, dann brauche ich auch nur 20 Minuten und bin ruckzuck mitten im Taunus, wo man nichts mehr von der Großstadt spürt, außer dass man immer mal Flugzeuge über sich hinwegfliegen sieht.
Wie sieht so ein Sonntagmorgen bei Ihnen aus?
Im Prinzip nicht viel anders als ein anderer Morgen. Als erstes habe ich einige Pflichten zu erfüllen. Dann gibt es ein schönes Frühstück. Mein Mann frühstückt leider nicht, deswegen mache ich das immer alleine. Und dann je nachdem, also wenn ich gerade in der Schreibphase bin, unterscheidet sich der Sonntag überhaupt nicht von anderen Tagen. Dann wird gearbeitet. Und ansonsten besucht man mal die Eltern oder macht einen Ausflug, je nachdem. Ich habe noch 2 Pferde, die ich zwar selbst nicht mehr reiten kann, weil mein Rücken mittlerweile kaputt ist, aber die besuche ich dann oder ich fahre auf ein Reitturnier, an dem die teilnehmen. Und insofern ist der Sonntag dann doch immer so der schönste Tag der Woche.
Nele Neuhaus, eigentlich Cornelia Löwenberg.
So wurde ich mal geboren, ja. Cornelia Marie Löwenberg.
Richtig. Unter diesem Namen haben Sie auch schon geschrieben, ne?
Ja, in der Tat. Ich hatte dann irgendwann noch die Idee dazu, was anderes als Taunus-Krimis zu schreiben. Es ist eine Trilogie entstanden über Sheridan Grant, ein junges Mädchen in den USA, im Mittleren Westen. Und weil ich eben eine Unterscheidung wollte, gerade für die Kunden in der Buchhandlung, die sagen, ach, Nele Neuhaus, dass sie eben nicht denken, das ist jetzt wieder ein Pia- und Oliver-Krimi. Da habe ich dann eben meinen Mädchennamen verwendet, Nele Löwenberg. Wobei das mittlerweile auch hat sich erledigt hat. Bei der Neuauflage wurde dann aus Löwenberg auch Neuhaus.
Sie haben vorhin erzählt, Sie haben als Kind schon angefangen zu schreiben. Aber wie ging es dann weiter? Man wird ja nicht so einfach eine erfolgreiche Krimi-Autorin.
Das ist natürlich eine lange, lange Geschichte. Mhm. Kurz gefasst ist es, ich habe nie das Ziel aus den Augen verloren. Sprich, relativ bald, nachdem ich begriffen hatte, dass es Menschen gibt, die wirklich Bücher schreiben, beruflich, war das mein Berufswunsch, den ich von meinen Eltern verheimlicht habe, weil denen wäre es wahrscheinlich sonst ein bisschen unheimlich geworden, zu denken, oh Gott, wie brotlose Kunst, jetzt sitzt die wahrscheinlich bis zu 50 ist bei uns im Keller mit ihrer Schreibmaschine. Die hatte ich nämlich geschenkt bekommen von ihnen. Irgendwann zu Weihnachten und auf dieser Schreibmaschine sind unwahrscheinlich viele Geschichten entstanden. Das Schreiben war für mich über Jahrzehnte hinweg neben der Reiterei mein allerliebstes Hobby. Sich zurückzuziehen, in sein Zimmer am Schreibtisch zu sitzen und den Geist schweifen zu lassen, das war für mich ein großes Stück Freiheit. Und gerade in meiner ersten Ehe, mein erster Mann war Fleischfabrikant, hatte Pferde, wurde also sehr wenig Urlaub gemacht und es gab so gut wie keine Freizeit. Da waren diese Stunden am Computer mein Urlaub im Kopf. Und dass sich daraus dann irgendwann mehr entwickelt hat, verdanke ich einer Reise in die USA. Ich war in New York für wenige Tage, übrigens auch mit Pferden, weil ein Freund von uns an einem internationalen Reitturnier teilgenommen hat. Sonst wäre mein Mann vielleicht gar nicht hingeflogen, wer weiß. Auf jeden Fall war ich so inspiriert von dieser Stadt, dass ich dachte, jetzt schreibe ich ein Buch, das in New York spielt. Und die Recherche, die damals in den 90er Jahren natürlich noch erheblich aufwendiger war als heutzutage, hat mich wirklich so reingezogen in diese Stadt, in diese Diskrepanz eben auch zwischen den Menschen, die da leben, die Mafia, das Investmentbanking, die Stadtpolitik. Und daraus ist mein allererstes Buch Unter Haien entstanden, heute noch mein Liebling. Und dann kam, was kommen musste. Ich war natürlich total euphorisch. Endlich war was fertig geworden. Ja, dass ich tatsächlich das Wort Ende unter eine Geschichte getippt habe. Und niemand wollte es. Kein Verlag. Alle haben es abgelehnt. Und ein befreundeter Literaturagent sagte dann, du bist unbekannt und das Buch ist so dick und das spielt in Amerika. Da hat kein Verlag, geht dieses Risiko ein, versetzt doch einfach die Handlung nach Frankfurt. Und da sagte ich, also bei aller Liebe, ich finde Frankfurt wirklich toll, ich bin ein Fan dieser Stadt, aber Frankfurt und New York, das ist dann doch noch was anderes. Und ich blieb eben stur und es vergingen die Jahre. Und 2005, also wirklich viele Jahre später, habe ich dann den Schritt gewagt, dieses Buch selbst zu verlegen. Heute nennt man das Self-Publishing. Früher war es eigentlich ein Hasardspiel, ja, weil ich hatte 500 Bücher drucken lassen. Und die sagten auch bei diesem Verlag, sind Sie sicher? Wissen Sie, wie viel 500 Bücher sind? Aber da kam mir natürlich die Fleischfabrik gerade zu Pass, weil dort saß ich im Büro und habe eben auch direkt an Menschen verkauft, die Fleisch und Wurst geholt haben. Und da habe ich einfach im Vorweihnachtsgeschäft statt der Wurstdosen meine Bücher hingestellt. Und so waren meine ersten Kunden wirklich die Kunden aus der Fleischfabrik Neuhaus damals. Und da erinnere ich mich noch gerne dran. Das ist jetzt weit über 20 Jahre her. Aber nach wie vor gibt es diese Leute, die sich auch noch daran erinnern, dass sie die ersten Bücher von mir über den Tresen mit dem Weihnachtsbraten gekauft hatten.
Ich sagte es eingangs, einige der Taunus-Krimis, die wurden auch verfilmt fürs ZDF. Wie ist es dazu gekommen?
Es ist natürlich so, wenn das ZDF, genau wie jeder andere Sender, sucht immer nach neuen Stoffen. Und das war 2010. Ich hatte meinen vierten Krimi geschrieben, damals schon für den Ullstein Verlag. Und Schneewittchen muss sterben ging völlig unerwartet, absolut durch die Decke. Das Buch wurde wirklich zu meinem ersten riesengroßen Bestseller. Und natürlich ist es so, dass dann Filmproduzenten auch auf der Suche nach Stoffen sind. Und so kam der Kontakt zu einer Filmproduzentin, die das unbedingt verfilmen wollte und eben mit dem ZDF einen tollen Partner an der Seite hatte. Ja, und so kam es zu den Verfilmungen. So sind Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff, die zwischendurch jetzt geheiratet hat und Sander heißt, sind dann wirklich zu Filmstars geworden. Ja? Und auch die Reihe der Taunus-Krimi im ZDF ist wirklich etwas, was immer wieder Millionen von Zuschauern vor den Bildschirm gelockt hat. Und jetzt ist es so, das ist wie mit allem im Leben, gibt es Entwicklungen und an die Seite des ZDF ist mittlerweile ein Streamingdienst getreten mit Disney Plus, einer der großen Global Player, und gerade vor ein paar Tagen durfte ich mir die ganze Serie angucken, nämlich aus meinem letzten Krimi Monster, ist eine Serie geworden mit 6 Folgen, also toll, eine richtige Staffel, und ich bin noch immer total begeistert, weil es wirklich ein Quantensprung ist. Es ist also wirklich was ganz Neues geworden, was Tim Bergmann ist erhalten geblieben als Oliver von Bodenstein und auch andere Gesichter sind gleich geblieben, aber es ist was richtig Großartiges geworden und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Fans meiner Kommissare diese Staffel finden werden.
Schauspieler Tim Bergmann, gerade erwähnt, ist Oliver von Bodenstein. Bei Pia gab es dann inzwischen, glaube ich, mehrere Schauspielerinnen, ja?
Ja, in der Tat. Auch jetzt ist es wieder eine andere geworden. Es ist jetzt Mina Tander, die diese Pia-Figur eigentlich so spielt, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Deswegen war ich natürlich besonders beseelt, weil ich wirklich jetzt auf dem Bildschirm meine Pia gesehen habe und ich hoffe und denke auch, dass sie uns erhalten bleibt für die nächsten Verfilmungen. Und Tim Bergmann ist mittlerweile über die Jahre hinweg auch ein echter Freund geworden. Wir machen Lesungen zusammen, also wer uns erleben will, wir sind auf einigen Lesungen zusammen jetzt im kommenden Herbst. Und das macht richtig Spaß, gerade wenn die Leserinnen und Leser, die auch gleichzeitig Fernsehen gucken, plötzlich den Oliver von Bodenstein neben mir auf der Bühne sehen. Das ist immer besonders nett.
Mal ehrlich, wie viel dürfen Sie mitreden, wenn so ein Film entsteht?
Bisher war es immer relativ wenig, aber diesmal hatte ich das große Glück, mit dem Regisseur Adolfo Kolmerer einen Partner an der Seite zu haben, der nicht nur mein Buch verfilmen wollte, sondern der auch wirklich die Figuren verstanden hat und wertgeschätzt hat. Und wir hatten einen sehr, sehr regen Austausch. Er hat immer gesagt, Nele, du bist für mich die wichtigste Instanz. Du hast dir das alles ausgedacht. Und tatsächlich hat er das nicht nur gesagt, sondern auch wirklich getan, was ich sehr, sehr berührend gefunden habe, dass ich wirklich zum Teil ganze Dialoge in dem Film wiedergefunden habe. Und ich bin ihm unwahrscheinlich dankbar, weil ich glaube, dass dadurch wirklich auch die Geschichte genauso erzählt worden ist, wie ich sie in meinem Buch erzähle. Das wird eben viele Leserinnen und Leser, die bisher hin und wieder sicherlich mal ein bisschen enttäuscht gewesen sind, weil doch vieles weggefallen ist, wirklich glücklich machen.
Das wäre jetzt so meine Anmerkung gewesen. Filme sind ja doch immer anders als die Bücher. Und auch ich bin fast immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ein Buch verfilmt wird.
Das ist ein schmaler Grat und zwangsläufig kann man ein 500-Seiten-Buch nicht in 2x90 Minuten erzählen. Das ist ganz klar.
Ja.
Da muss man Figuren zusammenfassen, da muss man Handlungsstränge zusammenfassen oder weglassen. Aber bei einer Staffel von 6x45 Minuten geht doch schon sehr, sehr viel mehr. Und ich habe, als ich es gesehen habe, wir haben das in einem schönen Kino im Taunus geguckt, habe ich gedacht hinterher, es fehlt nichts. Es ist wirklich alles da und wenn es auch nur mal ganz kurz angerissen wurde. Und das gibt natürlich, gerade wenn man das Buch noch frisch vor Augen hat, das Gefühl, dass es großartig geworden ist. Also ich bin wirklich, man hört mich hier heute absolut euphorisch.
Alles wird Asche. Ich kann mir vorstellen, das wird auch ein guter Film.
Ich hoffe es.
Oder eben eine Serie.
Ja, ich hoffe, dass es weitergeht und ich kann es mir gut vorstellen. Und auch als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich schon hin und wieder, oh, das wird jetzt teuer für die Produktion.
Ja, Mount Everest ja, eben.
Mount Everest, also ich denke mal, auf Mount Everest muss man jetzt nicht unbedingt reisen. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht haben Tim Bergmann und Mina Tander Lust, mal nach Nepal zu reisen, wer weiß. Aber ja, doch, ich denke auch die Geschichte, in der Geschichte ist es wie immer in meinen Büchern. Es ist ja nicht unbedingt jetzt der Handlungsort, der wichtig ist, sondern es sind die Figuren, was sie erleben, was sie erlebt haben, wie sie damit umgehen und wie aus kleinen Dingen, kleinen Banalitäten wirklich große Probleme werden. Und ich denke, das ist mir auch in Alles wird Asche wieder gelungen, das zu erzählen, was einen auch betroffen macht, weil man denkt, mein Gott, das kann doch nicht sein, dass aus einer solchen Kleinigkeit eigentlich, die für andere Leute als Kleinigkeit erscheint, für denjenigen selbst aber eben was wirklich Schlimmes und Weltveränderndes ist, dass daraus ein solcher großer Fall entstehen kann. Und das ist immer wieder das, was mich fasziniert am Krimischreiben.
Mit einer Schnellantwortrunde beschließen wir die erste Sonntagsbrunchstunde mit Nele Neuhaus. Ich starte gerne in einen neuen Tag mit
Avocado, Rührei und körnigem Frischkäse.
Lecker. Mhm. Auf die Palme bringt mich
dumme Menschen. Das geht für mich wirklich überhaupt gar nicht.
was ich an anderen Menschen mag?
Humor, Verlässlichkeit und einfach das gute Gefühl, wertgeschätzt zu werden.
Geld gebe ich gern aus für?
Allerlei Unsinn.
Schlaflose Nächte bereitet mir?
Wenn ich in meinem Buch nicht weiterkomme und wirklich im Hängen bleibe, dann wache ich nachts immer um 3 Uhr auf. Ich weiß nicht, warum es 3 Uhr ist, aber um 3 Uhr nachts wache ich auf und dann fällt mir oft auch die Lösung ein.
Nachts aufstehen würde ich für?
Meine Pferde.
Meine größte Schwäche?
Meine größte Schwäche ist wirklich das Prokrastinieren. Das kann ich ganz gut.
Meine größte Stärke?
Dass ich, wenn ich an was dran bin, auch durchhalte, Disziplin und Durchhaltevermögen.
Ein Tag war gut, wenn?
Wenn ich zwischendurch einmal das Gefühl hatte, jetzt bin ich richtig glücklich gewesen.
Warum schreiben Sie gern gerade Krimis?
In Krimis kann man sehr viel erzählen. Es geht ja nicht nur um Mord und Totschlag, sondern gerade in meinen Krimis geht es mir auch ein wenig darum, das abzubilden, was sich gerade in der Gesellschaft tut. Wenn man so zurückschaut, bei Mordsfreunde, bei dem zweiten Band aus der ganzen Reihe, ging es um eine Bundesstraße, die gebaut werden sollte, mitten in ein Naturschutzgebiet. Bei Wer Wind sät, ging es um einen Windpark, der gebaut werden sollte. Bei Die Lebenden und die Toten war es ein Organspendeskandal, der beschäftigt hat. Und das ist immer so ein bisschen die Abbildung dessen, was gerade tatsächlich passiert ist. In einem Buch war der Hintergrund zum Beispiel die WM, Fußball-WM im eigenen Land. Das kann man nirgendwo so gut erzählen wie in einem Krimi, der ja über einen begrenzten Zeitraum funktionieren muss, 10 Tage oder vielleicht 14 Tage, in denen dann die Polizisten das Rätsel zu lösen haben. Stichwort Rätsel. Auch das mag ich gerne. Ich mag gerne meinen Leserinnen und Lesern ein bisschen Grübeleien mit auf den Weg geben, weil auch wenn man durch das Buch durchhastet, weil man es unbedingt wissen will, wie es aufhört, hat man natürlich, stellt man sich immer die Frage, wer war es, warum, wieso, wie kann das sein? Und jetzt habe ich mich ja doch geirrt. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist einfach, dass ich selbst immer unwahrscheinlich viel für Spannung übrig hatte. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Krimis selbst gelesen. Und ich glaube einfach, dass das Genre Krimi in seiner ganzen Vielfältigkeit genau das bietet, was ich gerne mag.
Also bei Ihrem neuen Krimi Alles wird Asche habe ich mich ein paar Mal geirrt, ja.
Wunderbar, das freut mich zu hören. Dann habe ich alles richtig gemacht.
Sie lesen ja sicher dann auch andere Krimi-Autoren. Welche so?
In letzter Zeit muss ich wirklich sagen, habe ich wenig Krimis gelesen. Gerne lese ich Krimi-Autoren auch aus England und aus den USA, aber auch aus Frankreich, die Skandinavier gerne. Ich kann jetzt, spontan fallen mir jetzt gar keine Namen unbedingt ein. Mhm. Natürlich auch den einen oder anderen deutschen Kollegen, den ich gerne mag. Ganz besonders gerne mag ich die Bücher von meiner Autorenkollegin und Freundin Charlotte Lick.
Wann sagen Sie, das ist ein guter Krimi?
Ein guter Krimi ist es für mich dann, wenn es mich überrascht. Das heißt, wenn das jetzt nicht nach Schema F geht, sondern wenn man wirklich einen Twist in der Handlung hat oder bei den Figuren hat, das ist für mich wichtig. Eine zweite ganz, ganz wichtige Sache ist, ich muss mindestens eine Figur in dem Buch haben, egal ob Protagonist oder Antagonist, der mich fasziniert und mit dem ich mitfiebere, mit dem ich mitfühle. Wenn das nicht der Fall ist, dann steige ich relativ schnell aus. Und was für mich persönlich ein Krimi nicht haben darf, ist zu viel Splatter, zu viel Blut, zu viel Detail. Das mag ich nicht.
Sie lieben also Krimis. Sie schreiben aber eben auch Jugendbücher. Ja, Pferde spielen eine besondere Rolle. Bedauern Sie es jetzt sehr, dass Sie selbst gar nicht mehr reiten dürfen oder können?
Ja, das es tut mir wirklich in der Seele weh, weil das war immer etwas, was ich nicht nur als Kind oder als Jugendliche geliebt habe, sondern auch später, was mir sehr viel Ausgleich gebracht hat. Ne? Eben ein Pferd zu satteln, ins Gelände zu reiten. Bei uns im Taunus gibt es eben wirklich die herrlichen Wälder, in denen man wunderbar reiten kann. Ich war nie eine, die das Sportreiten gemocht hat. Mein erster Mann war Springreiter, Amateurspringreiter. Ich habe eigentlich immer alles drumherum gemacht, die Pferde versorgt, trainiert, gepflegt. Und all das fällt eben weg. Ich hatte vor 2 Jahren eine Operation an der Wirbelsäule, sind Wirbel versteift worden. Und seitdem, vielleicht dürfte ich noch so ein bisschen im Schritt in der Gegend rumreiten, aber das ist dann natürlich auch nicht das, was man gerne will. Und man hat natürlich auch immer das im Hinterkopf, uiuiui, ich sollte mal besser nicht vom Pferd fallen. Und Pferde sind hochsensible Tiere. Ich bin der Meinung, dass die Pferde genau wissen, wenn der Reiter obendrauf unsicher ist und das ist dann nicht mehr gut.
Was ist das so für ein Gefühl, wenn jetzt das neue Buch in den Buchhandlungen liegt? Wenn es so fertig ist, wenn es gedruckt ist? Wie fühlen Sie sich?
Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich bin so gespannt, wie das Buch bei meinen Leserinnen und Lesern ankommen wird. Und es ist jedes Mal dasselbe. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, ach mein Gott, das ist jetzt schon Buch Nummer 25 oder Buch Nummer 30. Es lässt mich nicht kalt. Es ist die Monate und Monate der Denkarbeit, der Kämpfe. Und ich habe diesmal wirklich mit dem Buch gekämpft, mit der Handlung. Ich habe mich so in diesen Figuren verstrickt und ich mag die so gerne. Und das muss man sich jetzt vorstellen. Es hat schon so ein bisschen was Verrücktes an sich. Man hat seine ausgedachten Figuren, mit denen man dann 10 Monate aufsteht und ins Bett geht und über die nachdenkt, beim Autofahren, beim Essen. Immer sind die mit einem zusammen. Meine Lektorin und ich diskutieren ja über die, als wären das echte Menschen. Oder auch meine beiden Schwestern, die ja auch sehr involviert sind und immer früh lesen dürfen oder müssen, um mir Feedback zu geben. Und die sind plötzlich weg. Und jetzt denkt man sich, oh mein Gott, hoffentlich mögen die anderen Leute die genauso gerne, wie man die auch gemocht hat. Und insofern ist immer ganz, ganz, ganz viel Spannung dabei, die eigentlich sich erst dann löst, wenn ich auf Lesereise gehe. Das heißt, wenn ich dann wirklich meinen Leserinnen und Lesern Auge in Auge gegenüber trete und die Begeisterung sehe oder eben auch vielleicht auch mal eine kleine Kritik kriege. Das ist mir schon ganz wichtig, das Feedback, was ich dann für die Geschichte kriege. Und das kommt jetzt in den nächsten Tagen und darauf freue ich mich riesig.
Lesen Sie es dann nochmal jetzt, wenn es als Buch richtig da ist?
Ich lese es nicht ganz, aber ich lese natürlich immer Abschnitte, weil ich musste jetzt die einzelnen Stellen raussuchen, die ich für meine Buchpremiere gebraucht habe, beziehungsweise die ich für die nächsten Lesungen brauche. Die Abschnitte, die müssen dann auch immer noch so ein bisschen gekürzt werden, weil 1:1 ist es oft zu ausführlich. Deswegen lese ich schon immer wieder nach. Aber was ich dann tue, wenn ich das nächste Buch schreibe, werde ich durch alle Bücher einmal kurz durchgehen und damit ich das präsent habe. Und ich weiß vor allen Dingen auch bei jedem dieser bisher geschriebenen 11, jetzt 12 Bücher, wo ich welche Stelle finde. Also das ist witzig, das ist tatsächlich abgespeichert in meinem Kopf. Ich muss nie lange suchen.
Wie sind Sie so gestrickt? Wenn jetzt das Buch da ist, es ist gedruckt, es ist fertig, Sie gucken nochmal rein. Würden Sie dann nochmal gern was ändern oder ist das dann wirklich erledigt?
Das ist wirklich erledigt.
Okay.
Ich will nichts mehr ändern. Ich hatte in der Vergangenheit mehrfach die Möglichkeit, zum Beispiel an meinem ersten Buch Unterhain nochmal einzugreifen, vielleicht den Text nochmal zu glätten. Natürlich hat sich mittlerweile meine Sprache geändert. Es ist, wenn ich jetzt in Unterhain nochmal kurz reinlese, denke ich, oh okay, das hättest du auch alles ein bisschen kürzer und glatter machen können. Aber nein, es war das Beste, was ich damals machen konnte. Und ich finde, das sollte man einfach nicht mehr verändern. Und auch jetzt ist es so, wenn ich ein Buch dann irgendwann abgeschlossen habe, dann ist es so, wie ich es erzählen wollte. Und hin und wieder fällt mir noch ein kleiner Fehler auf, dass einfach irgendwie ein Buchstabendreher da ist oder so. Aber inhaltlich bin ich wirklich in dem Moment, wenn ich das Buch abgebe, d'accord.
Wenn Sie so einen Krimi, einen neuen Krimi schreiben, wovon lassen Sie sich inspirieren? Was ist es? Was fällt Ihnen da wann ein?
Eigentlich ist es immer der Alltag. Es ist die Tageszeitung und zwar nicht die dicken, dicken Headlines, sondern wirklich so die kleinen Artikel links und rechts oder eine Doku, die ich irgendwo sehe. Das war zum Beispiel jetzt bei dem Thema Mount Everest der Fall, dass ich da irgendwas gesehen habe, wo ich dachte, boah, das ist ja echt spannend, was die Leute sich da antun, wie viel Geld die dafür bezahlen und wirklich sehenden Auges ins Risiko gehen, sterben zu können. Ne? Mhm. Das war spannend. Oder jetzt auch im Beispiel KI. Unsere Tochter, die hatte dann irgendwann in der Schule, ist die konfrontiert worden mit ChatGPT. Davon hatte ich überhaupt keine Ahnung, weil ich hatte das nicht benutzt. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt möchte ich einfach auch mal schauen, wie funktioniert das denn? Und vor allen Dingen, mein liebstes Recherchetool ist natürlich immer Google gewesen. Und das wissen wir alle, wenn man mittlerweile irgendwas sucht, kommt am Anfang immer die Zusammenfassung der KI Gemini. Das heißt, da hat man ja schon das Ergebnis der KI. Und insofern hat mich das wirklich sehr interessiert. Und das ist bei den letzten Büchern genauso gewesen. Immer war es so eine Kleinigkeit, ob es vielleicht ein realer Fall bei uns in der Gegend gewesen ist, der mich dann fasziniert hat. Im Nachbarort hat ein mutmaßlicher Serienkiller gelebt. Er war schon tot, als man die Überreste seiner mutmaßlichen Opfer gefunden hat. Und es war jetzt gar nicht das, was er getan hat, was mich fasziniert hat, sondern dass diesem Mann gelungen ist, 40, 50 Jahre das perfekte Doppelleben zu führen. Und das hat zum Beispiel zu Muttertag geführt, meinem vorvorletzten Buch, weil eben diese faszinierende Art und Weise, wie man ein Leben führen kann, das wirklich so diametral seinem anderen Leben gegenübergesetzt ist und damit durchkommt. Mhm. Und so ist das immer bei mir. Also ich lese irgendwas und dann geht mir das im Kopf rum. Ich gehe gar nicht so auf die Suche, dass ich jetzt sage, was will ich jetzt schreiben, sondern das fliegt mir so zu, entwickelt sich und dann wache ich eines Morgens auf und dann sage ich, jawohl, das wird mich jetzt ein Jahr lang beschäftigen und faszinieren und darüber schreibe ich jetzt.
Und dann machen Sie einen richtigen Plan, ein Konzept, welche Figuren was anstellen, wer wird morden, wer gerät unter Verdacht?
Das entwickelt sich, es ist beim Schreiben ist es so ein bisschen, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Ohne Geschichte keine Figuren, ohne Figuren keine Geschichte. Das heißt, das muss parallel miteinander wachsen und wer so die Anfänge, meine anfänglichen Notizen von einem Buch von mir sieht und dann später das fertige Buch liest, der wird sich denken, hä? Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Also es ist wirklich ein Vorgang des Werdens und eben nicht des Planens. Ja, das Planen, das kann man immer nur dann machen, wenn man wirklich alles schon in der Hand hat. Wenn man weiß, wie soll es ungefähr gehen, was sind das für Figuren. Und erst dann kann der Plan gemacht werden. Am Anfang ist das wirklich so ein Werden, ein Entstehen.
Also Sie schreiben und wissen noch gar nicht, wer der Mörder ist?
Das ist mir oft passiert, dass ich gesagt habe, so der und der wird's jetzt. Und dann ist es wirklich, das ist tatsächlich so. Ich habe das früher immer für Blödsinn gehalten, wenn ein Autor gesagt hat, meine Figuren entwickeln ein Eigenleben. Aber bis zum gewissen Grad tun die das. Die werden einem sympathisch und oder eben unsympathisch, wenn man denkt, oh nee, okay, das ist jetzt nicht so das, was ich eigentlich von dieser Figur wollte, aber es muss so sein, damit es schlüssig ist. Und insofern ist es mir, glaube ich, 3 oder 4 Mal schon passiert, dass ich ganz kurzfristig vor Ende dann doch den Täter oder die Täterin gewechselt hatte. Und das ist natürlich auch für meine Leser immer ein tolles Erlebnis, weil die können es natürlich auch nicht vorher wissen, ne?
Ich habe gelesen, in Ihrer Küche gibt es ein Regal und auf dem stehen Champagnerflaschen.
Ja, das ist mein Oberschrank. Tatsächlich stehen da Champagnerflaschen, die wir hin und natürlich leere, ja, die wir hin und wieder mal abstauben müssen.
Mhm. Also leere Flaschen, die gab es zu welchen Anlässen?
Mein Verlag war immer so nett. Jedes Mal, wenn es einen Platz 1 auf der Bestsellerliste gab oder 1 Million verkaufte Bücher, dann gab es ein Fläschchen. Und das haben mein Mann und ich dann immer mit Genuss geleert. Und als Erinnerung schreibe ich damit einem goldenen Edding hinten drauf, zu welchem Anlass es das gegeben hat. Und das bleibt dann natürlich erhalten.
Mhm. Ob es denn Champagner für alles wird Asche bald geben wird?
Ich bin gespannt. Ich würde es mir natürlich wünschen und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass meine Leserinnen und Leser nicht nur wegen Platz 1 in der Bestsellerliste, sondern weil sie es einfach nicht mehr abwarten können und wollen, das neue Abenteuer von Pia und Oliver lesen, in die Buchhandlungen rennen und das neue Buch von mir kaufen. Das
wann wissen toll. Sie, ob es erfolgreich ist?
Ob es wirklich für Platz 1 gereicht hat, weiß man immer. Donnerstags kommen immer die neuen Spiegel-Bestsellerlisten raus und dann weiß man, ob es geklappt hat oder nicht.
Ihre Fans haben natürlich auf den neuen Krimi gewartet. Wie lang ist so ein Zeitraum zwischen dem einen und dem nächsten? Kann man das so ungefähr beziffern?
Diesmal waren es tatsächlich fast 2,5 Jahre, fast 3 Jahre. Das lag eben auch an meiner Rücken-OP, weil ich habe Monster ist 2023 erschienen und eigentlich wollte ich relativ zügig das nächste schreiben. Aber ich hatte eine Spinalkanalstenose im Rücken. Das heißt, ich hatte wirklich schlimme Schmerzen in den Beinen. Ich konnte nicht länger als vielleicht 1/2, 3/4 Stunde am Schreibtisch sitzen, auch das nur mit Korsett und mit Schmerztabletten. Und unter solchen Umständen kann man natürlich nicht wirklich arbeiten. Dann kommt einem auch keine Idee. Und deswegen lief es dann eben auf die OP hinaus im Dezember 2024. Dann musste noch ein bisschen, war noch ein bisschen Rekonvaleszenzzeit natürlich. Das heißt, ich habe wirklich eigentlich erst 2025 angefangen, an Alles wird Asche zu arbeiten. Und das ging dann erfreulicherweise nach dieser OP, die glücklicherweise wirklich erfolgreich gewesen ist und gut gelaufen ist, wieder wunderbar. Deswegen hat es so lange gedauert.
Drängelt dann mal der Verlag oder setzen Sie sich dann selbst unter Druck, wenn es jetzt heißt, also bis dahin hätten wir das Buch dann gern?
Ich bin ganz groß darin, mich selbst unter Druck zu setzen, weil mein Verlag wirklich super ist. Natürlich, irgendwann muss ich denen ein Zeichen geben, damit sie eben auch ihre Programmplanung machen können. Mhm. Und wenn ich das dann mache, dann halte ich es auch durch. Und diesmal wusste eben jeder im Verlag auch Bescheid, dass es mir nicht gut geht, dass meine Gesundheit eben da nicht so mitspielt. Und deswegen waren sie wahnsinnig geduldig. Auch hier nochmal ein riesen, riesen Dankeschön, weil ich glaube, ich habe ihre Nerven ganz schön strapaziert. Auch dadurch, dass ich dann doch erst 1 Monat später abgegeben habe. Aber die kennen sich natürlich mit Autoren aus und wissen, dass das nicht einfach so zu machen ist wie Brötchen backen.
Sebastian Fitzek erzählte mir mal, er hat sich ein Büro zum Schreiben angemietet und nicht zu Hause gearbeitet. Wie ist das bei Ihnen?
Das habe ich auch schon gemacht. Ich hatte tatsächlich auch schon mal eine Schreibwohnung bei Monster. Genau, ich habe Monster nicht bei uns im Haus geschrieben. Das lag auch ein bisschen daran, dass unsere Tochter damals genau im Teenageralter war und das war schon alles immer sehr schwierig und sehr Ja, man ist halt immer Ansprechpartner. Ne? Und das Schlimmste, was einem passieren kann als Autor, wenn man in dieser Schreibphase ist, ist wirklich, dass man aus den Gedanken gerissen wird. Eine 16-Jährige, die nimmt da wenig Rücksicht drauf. Wenn die was wollte, kam sie einfach rein. Und da habe ich irgendwann gesagt, so passt mal auf, Leute, ich gehe morgens zur Arbeit und ich komme abends zurück. Und das hat wunderbar geklappt. Ne? Und jetzt ist es so, die ist groß, die geht jetzt ihrer Wege. Und meinen Mann, den habe ich dann mal weggeschickt nach Frankreich für 14 Tage und habe dann wirklich eine absolute Ruhe gehabt. Und so konnte ich einfach auch wieder zu Hause an meinem Buch arbeiten.
Es gibt eine Nele Neuhaus Stiftung. Erzählen Sie uns was drüber.
Ja, die Nele Neuhaus Stiftung ist aus meinem Wunsch entstanden, der Gesellschaft oder vielleicht auch dem Leben etwas zurückzugeben. Ich habe das große Glück, in eine Familie geboren zu sein, die auf Lesen und Schreiben viel Wert legte. Ich habe drei Geschwister. Meine Eltern haben uns vorgelesen. Wir konnten als Kinder alle früh lesen und der wöchentliche Gang zur Stadtbücherei, der war ein Highlight. Jedes Kind durfte sich drei Bücher ausleihen. Das heißt, wir hatten 12 Bücher zu lesen die Woche über. Und das hat eben, dieses Glück hat nicht jedes Kind. Weil es ist dann doch so, dass derjenige, der in Wort und Schrift seine Sprache beherrscht, auf dem Arbeitsmarkt, in der Schule und später auf dem Arbeitsmarkt eben viel den anderen was voraus hat. Und dann habe ich eben auch früh festgestellt, als ich meine ersten Bücher verlegt habe, als ich die ersten Jugendbücher verlegt habe, dass Jugendliche eben nicht mehr so viel lesen und auch eben mit Sprache und Schrift nicht mehr so gut zurechtkommen. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt ein Statement, ich gründe eine Stiftung und diese Stiftung hat zum Ziel unter anderem die Förderung von Sprach-, Schreib- und Sprechkompetenz für Kinder und Jugendliche. Und es ist einiges Geld da reingegangen von dem, was ich verdient habe, aber es gibt auch immer wieder viele Spenden. Und wir können viele, viele Projekte unterstützen, die eben genau da ansetzen.
Und Sie engagieren sich für die Deutsche Herzstiftung. Auch ja, nicht ganz grundlos.
Genau, nicht ganz grundlos. Als ich 18 war, ich hatte einen Hausarzt, der war Kardiologe. Und der hat bei einer Routineuntersuchung festgestellt, dass ich einen Herzklappenfehler hatte. Ob angeboren oder erworben, war nicht ganz klar. Auf jeden Fall habe ich mit Mitte 40 schon eine neue Herzklappe gebraucht. Eine Bioklappe vom Schwein. Und da ist natürlich das Herz immer im Mittelpunkt in meinem Leben gewesen. Die Untersuchungen jährlich sind ein Muss. Und jetzt ist die Klappe tatsächlich auch schon wieder seit 14 Jahren drin. Mal sehen, wie lange sie noch hält. Die muss wahrscheinlich auch wieder gewechselt werden. Und insofern engagiere ich mich gerne zum Thema Herz. Und ich glaube, ich bin für viele Menschen, die betroffen sind von Herzkrankheiten, eben auch so das Bindeglied zwischen den Ärzten und den Patienten.
Die Krimi-Königin Deutschlands, die erfolgreichste deutsche Krimi-Autorin. Wenn Sie sowas hören, was macht das mit Ihnen?
Ich muss immer noch lächeln. Ich finde das so herrlich. Das ist so ein Attribut. Als ich das erste Mal gelesen habe, man muss sich jetzt ja Folgendes vorstellen. Der Erfolg kam vergleichsweise spät in meinem Leben. Ich habe angefangen zu schreiben als Kind, als Jugendliche. Habe ich davon geträumt. Dann bin ich ja sehr jung meinem ersten Mann über den Weg gelaufen, der nicht gelesen hat und der fand das Lesen schon absurd und dass ich dann noch geschrieben habe, da sagt er immer, was klimperst denn da schon wieder rum? Und dass dann so eine Erfolgsgeschichte daraus geworden ist, das ist für mich auch heute nach so vielen Jahren immer noch etwas, was mich sehr, sehr dankbar und auch demütig macht. Mhm. Weil gerade wenn ich an ein Filmset komme und sehe, dass da 70, 80 Leute rumspringen, die alle daran arbeiten, etwas, was ich mir mal ausgedacht habe, in einen Film zu verwandeln, das ist schon wirklich besonders und auch immer wieder sehr schön.
Wie viele Bücher haben Sie ganz privat zu Hause?
Oh, viele, viele, viele. Ich habe eine große, große Bücherwand. Unsere Tochter hat sie mal gezählt. Ich glaube, es waren 1500 Bücher in der Bücherwand. Und dann habe ich natürlich noch eigene Bücher, Belegexemplare, Recherchebücher. Also wirklich, wirklich viel.
Es gibt die Leute, die sagen, ich brauche immer noch dieses Buch in der Hand, wo ich blättern kann. Andere sagen, also ein E-Book-Reader ist jetzt Pflicht, das muss man haben. Wie sind Sie da so gestrickt?
Nach wie vor geht auch für mich nichts über das haptische Erlebnis des Blätterns. Auch weil ich so ein bisschen fotografisches Gedächtnis habe und dann weiß, das stand unten links oder oben rechts auf der Seite. Aber ganz pragmatisch, wenn ich jetzt verreise, wenn ich in Urlaub fahre, dann ist der E-Book-Reader natürlich schon eine tolle Alternative, einfach weil ich wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell lese und wenn ich immer 10 Bücher mit mir rumschleppen müsste, wäre das ja doch schon auch immer ein bisschen mehr Gepäck, als ich eigentlich mithaben wollte. Insofern bin ich für beides, aber wenn ich kann und darf, wie ich möchte, dann ist es immer das wirkliche Buch.
Stichwort Urlaub. Wo machen Sie gern Urlaub? Wo waren Sie vielleicht im Sommer?
Wir waren in Frankreich an der Atlantikküste. Da fahre ich seit vielen, vielen, vielen Jahren hin. Schon als Kind habe ich dort meinen 6. Geburtstag gefeiert auf einer Insel. Und glücklicherweise waren wir von den Bränden verschont. Die waren weiter unten südlich. Und ja, ich mag die Sprache, ich mag die Menschen, ich mag das Licht und da komme ich immer wieder zur Ruhe.
Wenn Sie sagen, Sie lesen relativ schnell, wie viele Bücher schaffen Sie so in 2 Urlaubswochen?
Also wenn ich richtig gut bin und habe Zeit, dann, ich hatte jetzt gerade bei meiner Schwester mit und ihr Mann und der las ein Buch und der las so langsam. Dann habe ich gesagt, darf ich es mal schnell lesen? Und er guckte mich nur so ein bisschen verwirrt an und am Abend habe ich es ihm zurückgegeben und habe gesagt, so ist es durch. Es hatte so 350 Seiten.
Nicht schlecht.
Also dass, wenn mich ein Thema interessiert und ich Zeit und Muße habe, dann schaffe ich tatsächlich so 500 Seiten Klopper schon mal in 2 Tagen.
Sie haben mal Jura, Geschichte, Germanistik studiert. Sie waren dann in einer Werbeagentur. Sie schreiben jetzt Jugendbücher und die bekannten Taunus-Krimis. Bietet der Taunus noch genug Stoff?
Oh ja, auf jeden Fall. Ja, zum Glück. Gar kein Problem. Der Taunus in seiner ganzen Vielschichtigkeit bietet wirklich eine wunderbare Kulisse. Und in den letzten Büchern bin ich auch immer, durfte meine Kommissare ja immer schon ein bisschen weit sich vom Taunus entfernen, die dürfen mal nach Frankfurt fahren. In dem Buch davor durften sie nach Frankreich fahren. Also das ist ja auch alles möglich, weil wir eben den Flughafen hier vor der Tür haben, aber eben auch so viele andere Möglichkeiten. Also meine Fans müssen nicht befürchten, dass mir die Stoffe ausgehen könnten, was das betrifft.
Ich weiß, Ihnen ist auch wichtig, dass Ihre Ermittler auch ein Privatleben haben.
Mhm.
Also das wird auch erzählt.
Ja, das Privatleben spielt auch eine Rolle. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mich an vielen Krimis, die ich früher gelesen habe, gestört habe, gerade so an den Scandic-Noir-Krimis, dass diese Ermittler immer so gebrochene, kaputte Persönlichkeiten waren. Und dann dachte ich, Mensch, das ist doch eigentlich, so ist es gar nicht. Ja, das ist, natürlich gibt es sicherlich den einen oder anderen, aber eigentlich sind doch auch Polizisten normale Menschen, die ein normales Leben haben. Mhm. Und deswegen habe ich von Anfang an Oliver von Bodenstein mit einer Familie ausgestattet und bei Pia fing es an, dass sie gerade frisch geschieden war von ihrem Ex-Mann, dem Rechtsmediziner Henning Kirchhoff, der ja auch immer eine wichtige Figur in meinen Büchern ist und sie sich dann schon im 2. Band in den Zoodirektor Christoph Sander verliebt hat. Und insofern ist es für meine Leser, jedes Buch lässt sich unabhängig voneinander lesen, was den Fall betrifft. Aber wer natürlich mitverfolgen will, wann Kinder zur Welt kamen, wann eine Ehe zerbrochen ist oder wann meine Protagonisten jemand Neues kennengelernt haben, der muss es dann schon eins nach dem anderen lesen.
Ja, bei Alles wird Asche wird es da auch wieder interessant,
ja,
wenn es um das Private geht. Mehr wollen wir jetzt dann noch gar nicht verraten. Sie sind Kriminalhauptkommissarin ehrenhalber.
Ja, eine wirklich, wirklich sehr berührende und sehr wertschätzende Auszeichnung vom damaligen Polizeipräsidenten Westhessens, der mir die Urkunde überreicht hat, eben auch mit der Begründung, dass ich so sorgfältig recherchiere und die Polizeiarbeit und die Arbeit der Rechtsmedizin so authentisch darstelle. Das ist ja etwas, weil ich kann mich erinnern, als ich anfing mit den Taunus-Krimis und noch Selbstverlegerin war, dass ich die örtliche Kripo mal gefragt hat, um Rat gefragt habe und die waren erst so ein bisschen zurückhaltend, weil sie dachten, na, was will die wohl? Und dann haben sie aber schnell festgestellt, dass ich wirklich Informationen wollte, so das Alltägliche. Ne? Was passiert wirklich, wenn jetzt eine Leiche gefunden wird? Welche Prozeduren setzen sich da in Gang? Wer hat wem was zu sagen? Und da war das wirkliche K11 aus Hofheim unwahrscheinlich hilfreich. Und natürlich ist der Polizeipräsident Westhessens der Chef von Pia und Bodenstein, der das eben auch sehr faszinierend fand. Er ist heute Polizeipräsident von Frankfurt und noch immer ein Freund und wunderbarer Ratgeber, der dafür sorgt, dass eben meine Bücher auch die Polizeiarbeit authentisch widerspiegeln.
Ihre Bücher erscheinen inzwischen auch in über 30 Ländern. Gibt es da ein Feedback auch von woanders her?
Ja, wobei erwachsene Leser grundsätzlich ein bisschen zurückhaltend sind mit dem Feedback. Die konsumieren und sind dann zufrieden. Im besten Fall kaufen sie dann die weiteren Bücher.
Mhm.
Aber was mich wirklich bewegt, sind immer wieder die Jugendlichen, die jungen Leute, die über Instagram mit mir in Kontakt treten. Meine Elena und Charlottes Traumpferdbücher, die sind mittlerweile auch in Italien, in Polen, in Ungarn. Ich weiß gar nicht, in welchen Ländern noch. Und da kriege ich unwahrscheinlich viel Feedback. Weil junge Leute, die lesen und geben ihrer Begeisterung sofort Ausdruck. Das heißt, die kontaktieren mich entweder über Instagram oder sie schreiben mir Briefe. Weil in meinen Büchern, in den Jugendbüchern, schreibe ich immer auch meine Postfachadresse rein und ich kriege bergeweise Fanpost von den jungen Leuten. Und das ist natürlich immer wieder was ganz besonders Berührendes.
Im deutschen Fernsehen gibt es eine Menge Krimis. Viele sagen, es sind mittlerweile viel zu viele. Schauen Sie die? Was meinen Sie?
Nein.
Nein.
Ganz ehrlich, ich gucke kaum noch lineares Fernsehen. Ist irgendwie so, weil meine Zeit das gar nicht hergibt. Und dieses auf die Uhr gucken, dann kommt irgendwas, das habe ich mir vielleicht auch durch unsere Tochter, die das ja überhaupt nicht mehr kennt, echt abgewöhnt. Ich gucke dann, wenn ich Zeit habe und das ist oft eben auch dann, keine Ahnung, nachts. Oft ist natürlich auch die Mediathek da. Also es ist nicht so, dass ich es gar nicht mehr gucke, aber nicht mehr gezielt. Aber ich muss sagen, ich war immer ein Riesenfan von den Rosenheim-Cops zum Beispiel. Oder natürlich Tatort Münster, das ist gesetzt, ne? Das muss unbedingt sein. Also so ein paar Klassiker gibt es, die ich nach wie vor unwahrscheinlich gerne gucke.
Gibt es mal von Filmen und Krimis abgesehen andere Dinge im Fernsehen, die Sie gern schauen?
Ich bin ein Serienjunkie. Ja, also Serien mag ich gerne. Es gibt die Serie Grey's Anatomy, die ja wirklich seit 20 Jahren läuft und ich glaube, die habe ich rauf und runter geguckt. Das ist für mich die totale Entspannung. Ja, weil ich das lasse ich so an mir vorbeirieseln und gerade dann, wenn ich selbst in Gedanken bin und man kann ja nicht nur schreiben und sonst nichts tun. Man braucht immer so ein bisschen, der Geist muss sich immer ein bisschen bewegen und das geht natürlich mit Serien, die nicht so anspruchsvoll sind, besonders gut.
Gibt es denn schon Informationen über einen nächsten Taunus-Krimi im ZDF?
Ja, das hatten wir ja eben gesagt. Das war die Verfilmung von Monster, die natürlich nicht nur bei Disney Plus, sondern natürlich auch beim ZDF laufen wird.
Okay.
Und das ist ja eine Koproduktion von beiden. Also damit kann man 2027, ich denke mal so ab Februar rechnen.
So, nun heißt es ja, nach einem Buch ist vor einem Buch. Können Sie schon was verraten? Ob, wann, haben Sie schon eine Idee für was Neues?
Ich habe ein paar wirklich ganz vage Ideen. Ich genieße jetzt tatsächlich erstmal die Früchte meiner Arbeit. Man soll ja auch immer ernten, was man sät.
Ja.
Das mache ich jetzt mal in aller Ruhe und dann werde ich die Lesereise machen, eine kleine Lesereise und danach werde ich natürlich das neue Projekt ins Auge fassen. Es wird auf jeden Fall eins geben, es geht weiter. Da kann ich ganz meine Leserinnen und Leser fest versorgen mit dieser Information, aber worum es geht, das weiß ich noch nicht so genau.
Erzählen Sie uns was über Ihren Hund.
Oh ja, unser Akela ist ein Australian Cattle Dog, der vor jetzt 9 Jahren bei uns in die Familie kam. Wir haben lange nach der passenden Rasse gesucht. Unsere Tochter war damals 10 und ich hatte immer Jack Russell Terrier. Dann sagte mein Mann, oh bitte keine Jack Russell Terrier mehr, so kleine, quirlige. Er wollte einen richtigen Hund. So, und dann sind wir bei Reiterkollegen auf diese Rasse aufmerksam geworden und fanden die toll. Die gibt es nicht so viel in Deutschland und wir sind erfahrene Hundeleute, wir haben uns das also auch zugetraut. Das heißt, Aki kam dann von einem Züchter aus dem Westerwald und wir haben so viel Freude mit diesem sehr intelligenten Hund, der eben auch viel fordert von uns, aber uns auch so viel zurückgibt. Es ist ein toller Hund. Und sein Name kommt aus dem Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Akela war der Leiter des Rudels, bei dem Mowgli aufgewachsen ist. Mhm. Und besonders lustige Anekdote ist, wir haben Nachbarn aus indische Nachbarn und der Hund war klein und dann sagt er, ihr habt einen neuen Hund, wie heißt der denn? Und dann sage ich, der heißt Akela. Und dann guckt er mich groß an und sagt, ihr habt eurem Hund einen Hindi-Namen gegeben, das finde ich ja toll. Und mir war gar nicht klar, Akela ist Hindi und heißt der Einzelgänger oder der Solitär. Mhm. Und das fand ich dann auch wieder irgendwie schön. Irgendwie sprach das ja für sich, weil Aki eben auch unser einziger Hund ist.
So, und jetzt bedanke ich mich für diesen wunderbaren Sonntagsbrunch. Wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Schreiben. Alles Gute. Und ich kann sagen, der neue Krimi lohnt sich auf jeden Fall. Alles wird Asche seit dieser Woche in den Buchläden. Vielen Dank. Nele Neuhaus.
Liebe Frau Henkel, vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich komme gerne wieder.
Nele Neuhaus, Krimi-Autorin und sympathische Gesprächspartnerin. Diesen und andere MDR Sachsen Podcasts hören Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Sounds App und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.